Als Junge versetzte mich der Gedanke an den Himmel mehr in Schrecken als der Gedanke an die Hölle. Ich stellte mir den Himmel vor, an dem ständig Sonntag ist, mit unaufhörlichen Gottesdiensten, aus denen es kein Entrinnen gibt. So die Aussage von einem gewissen David Lloyd George. Ich glaube, er war Premierminister im Ersten Weltkrieg in England. Und das wahrscheinlich das ausgedrückt, was so mancher empfindet, wenn es um den Himmel geht. Die Ewigkeit. Und ich finde es ganz gut und wichtig, dass wir in diesem Monat uns Gedanken machen zu Zeit und Ewigkeit. Gedanken über den Himmel. Vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, dass der Himmel, also die neue Erde, so unendlich mal schöner und genialer und toller und interessanter ist, als wir es in den besten Träumen uns vorstellen können. Und heute möchte ich über den Zwischenhimmel predigen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wo genau steht dieses Wort in der Bibel? Es steht nirgends in der Bibel, Zwischenhimmel. Sondern es geht darum, um das, was auch David Jani vor 3 Wochen, wenn ihr da dabei wart, so in einer kurzen Sequenz angetönt hat. Vielleicht erinnert ihr euch, er hat gesagt, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Himmel sprechen? Ich komme in den Himmel oder der Himmel. Und das Wort Himmel hat ja mehrere Bedeutungen. Im Deutschen haben wir mal den planetarischen Himmel, Englisch Sky. Aber darum geht es logischerweise nicht. Es geht um Heaven, aber auch dieses Wort, dieser himmlische Himmel, dieser überirdische Himmel, kann ja ganz Verschiedenes meinen. Wenn wir von Himmel sprechen, dann sprechen wir vielleicht vom Ort, wo Gott jetzt gerade ist. Er ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Oder wir meinen mit Himmel den Ort, wo die Menschen, die gestorben sind, jetzt gerade sind. Oder wir meinen mit Himmel die zukünftige Erde, die es jetzt noch nicht gibt, aber die noch kommen wird, nach Offenbarung 21. Und heute möchte ich jetzt über diese zweite Bedeutung sprechen, so der Ort, wo Menschen sind, wenn sie sterben im Glauben an Jesus Christus. Neutestamentlich wäre der Begriff dazu Paradies oder der dritte Himmel oder der Schoß Abrahams. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Offenbarung 6, Vers 9 bis 11, wenn ihr die Bibel dabei habt. Dürft ihr gerne aufschlagen, dann aufgeschlagen lassen und immer wieder den Blick in die Bibel werfen. Offenbarung Kapitel 6, Abvers 9, da steht: Und als es das 5. Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Johannes sieht da in einer prophetischen Schau Seelen, griechisch Psychas, Seelen von Menschen, die getötet worden sind. Es sind also Menschen, die sind gestorben, aber sie sind noch nicht auferstanden. Die Auferstehung steht noch aus, die kommt ja erst so ab Offenbarung 20, Vers 4 ins Spiel. Es sind also Seelen, die da irgendwo sind, gestorbene Menschen, im Glauben an Jesus Christus, gestorbene Menschen, die da irgendwo unten am Altar sind. Es sind Märtyrer, steht hier Zeugnis, Märtyrian, darum das Wort Märtyrer, für das Zeugnis an Christus gestorbene Menschen. Man hat viel darüber diskutiert, über diesen Text in der Auslegung. Wer ist damit gemeint, mit diesen, die da umgebracht worden waren? Es gibt ganz verschiedene Deutungen. Die einen sagen, das sind alle christlichen Märtyrer. Die anderen sagen, das sind auch noch die alttestamentlichen Märtyrer. Dann gibt es diejenigen, die sagen, das sind überhaupt alle im Glauben an Jesus Christus Gestorbenen. Edition C, alle im selig Abgeschiedenen. Und dann gibt es noch die dispensationalistische Auslegung, die sagt, das sind nur diejenigen, die nach der Entrückung auf der Erde geblieben sind und dann an Christus festgehalten haben und gestorben sind. Nun, wie auch immer man das auslegt, ich bleibe mal beim Text und sage, es sind einfach Seelen, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Punkt. Könnt ihr mal selbst überlegen, wer damit gemeint ist. Und die sind da unten am Altar. Auch darüber gibt es viele Diskussionen, was ist damit gemeint. Ich meine, es handelt sich dabei um das, was in Lukas 16 Schoß Abrahams genannt wird. Oder Paradies oder dritter Himmel. Kurz, es ist der Warteraum gläubig verstorbener Menschen. Wenn das so ist, dann erfahren wir in diesem kurzen Text ganz viel über den Zwischenhimmel. So über diesen Warteraum gläubiger Menschen. Und ich möchte aus diesem Text 18 kurze Anmerkungen ableiten, wie es denn in diesem Zwischenhimmel ist. 18 kurze Anmerkungen, nicht sehr in die Tiefe, mehr in der Breite. Wir lernen aus diesem Text, dass diese Menschen, als sie auf der Erde starben, kamen sie in den Himmel. Meines Erachtens gibt es keinen biblischen Grund, warum dort nur Märtyrer sind, die dort sind. Es gibt meines Erachtens keinen biblischen Grund, warum nur Märtyrer direkt in den Himmel kommen. Wir lernen weiter, dass es eine übereinstimmende Identität gibt. Also diese Menschen, die da sind, sind die genau gleichen Menschen, die während ihres Lebens für Christus getötet wurden. Es gibt also eine lückenlose Übereinstimmung zwischen unserer Identität auf der Erde und unserer Identität im Himmel. Wir sehen auch, dass man sich ans Leben auf der Erde erinnert. Das heißt, das sind diejenigen, die getötet wurden. Und diese sagen dann, Herr, unser Blut. Sie erinnern sich ans Leben auf der Erde. Anscheinend haben diese Seelen irgendeine körperliche Gestalt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die körperliche Auferstehung noch aussteht. Und doch irgendwie können sich diese Seelen hörbar ausdrücken, aber also irgendwie so etwas wie Stimmbänder oder ähnliches, konkrete Möglichkeit zu reden. Und sie bekommen Kleider. Ich weiß, man kann das auch symbolisch deuten, aber mir scheint es irgendwie darauf hinzuweisen, dass diese Seelen eine körperliche Gestalt haben. Und es sind vernunftbegabte, kommunizierende, empfindsame, ja leidenschaftliche Menschen, wie die Menschen auf der Erde. Dieser Ort scheint ein Ort der Eintracht zu sein, denn sie rufen mit lauter Stimme und nicht mit lauter Stimmen, nur eine Stimme. Sie sind bei vollem Bewusstsein, sie nehmen sich selbst, sie nehmen Gott und sie nehmen das Leben auf der Erde bewusst wahr. Diese Verstorbenen bitten Gott, sie bitten ihn einzugreifen, und sie erbitten das Gericht. Viele Ausleger gehen deshalb davon aus, dass die im Glauben Verstorbenen für uns Menschen beten, also für uns Fürbitte tun. Die Bibel sagt, wir sollen nicht für Verstorbene beten, aber anscheinend beten Verstorbene für uns oder reden für uns zu Gott. Diese Verstorbenen stellen Fragen. Herr, wie lange noch? Sie wissen nicht alles. Sie müssen lernen. Aber sie wissen, was auf der Erde geschieht. Denn sie wissen, dass diejenigen, die sie getötet haben, noch nicht gerichtet worden sind. Und sie wollen Gerechtigkeit und Vergeltung. Sind nicht gleichgültig, teilnahmslos. Sie sehen Gottes Eigenschaften. Du Heiliger und Wahrhaftiger. Sie sind Individuen, Einzelwesen, denn jeder Einzelne bekommt ein eigenes Gewand. Gott beantwortet ihre Fragen. Wir wissen im Himmel nicht alles. Wir müssen noch dazulernen. Und Gott erklärt auch nicht alles, aber er gibt Antworten. Was diese Verstorbenen brauchen, ist Geduld. Gott sagt noch eine kleine Zeit. Wahrscheinlich nach seinem Zeitempfinden. 2. Petrus 3,8. Ein Tag ist wie 1000 Jahre. Nur noch kurz. 1, 2, 3 Tage. Aber wir sehen daraus, Zeit existiert. Nur noch eine kleine Zeit. Und was wir auch sehen, ist, dass dieser Himmel, dieser Zwischenhimmel, parallel existiert zur Erde, auf der Sünde, Fluch und Leid existiert. Und dann sieht man auch noch starke familiäre Bindungen. Sie sprechen von Brüdern. Das ein paar Hinweise, ganz grob, über die Verstorbenen direkt nach dem Tod. Und jetzt möchte ich diese Verse weiten und die ganze Bibel so als Grundlage nehmen zur Frage, was passiert, wenn wir sterben? 2 Dinge möchte ich euch mitgeben heute. Was passiert, wenn wir sterben? Erstens, wenn wir sterben, kommen wir unmittelbar in die Gegenwart Gottes oder in den sogenannten Hades. Da können wir am meisten von Jesus direkt lernen. Vor allem aus einer Geschichte, die er mal erzählt hat in Lukas 16. Er erzählt dort die Geschichte von einem gewissen Lazarus und einem reichen Mann. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, sonst könnt ihr sie nachlesen, Lukas 16. Jedenfalls in dieser Geschichte, die so wahrscheinlich nie passiert ist, sondern nur etwas verdeutlichen soll, was tausendfach passiert ist, sagt Jesus: Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Jesus greift damit so das damalige Verständnis der Zuhörer auf. Es war für die Juden damals völlig klar, wenn ein Mensch stirbt im Glauben, dann kommt er so in den Schoß Abrahams. So. Neutestamentlich dann Paradies genannt, kommt dort so in den Zwischenhimmel. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war und so weiter. So die andere Seite. Hades, Elberfelder hat es hier nicht übersetzt, sondern wörtlich gelassen. Bei euch in der Bibel steht möglicherweise Totenreich oder sogar das Wort Hölle. Das Wort Hades ist eigentlich nicht Hölle, was die Hölle wirklich ist, sondern es ist mehr so eine, sag mal in meinen Worten, eine Zwischenhölle, eine Vorhölle. Dieser Hades erscheint dann in der Offenbarung, auch wieder an mehreren Stellen. Ich meinte auch, dass ich es in Offenbarung 6 schon gefunden habe, irgendwo, genau Vers 8. Der Tod und die Hölle folgte ihm nach. Also ich sehe hier, Luther hat mit Hölle übersetzt, es steht Hades im Griechischen. Und dann Offenbarung 20, Vers 14 steht, dass dieser Tod und die Hölle, glaubt Thanatos und Hades, werden dann in den Feuersee geworfen. Also der Hades wird in den Feuersee geworfen und dann steht Offenbarung 20, Vers 14, das ist der zweite, der ewige Tod. Und da meine ich, das ist das, was eigentlich die Hölle ist. Der Feuersee. Also die Bibel sagt, der Hades, der wird mal in die Hölle geworfen. Eine andere Stelle, da sagt Jesus zum Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, man diskutiert, ob Jesus sagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, oder ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich meine, es wäre ein bisschen Wortverschwendung gewesen, wenn Jesus am Kreuz gesagt hätte, übrigens, ich sage es dir heute. Das wussten alle, es gibt kein Morgen mehr. Und darum denke ich, es liegt wie auf der Hand, dass er sagen will, heute noch übrigens wirst du mit mir im Paradies sein. Auch Paulus geht deutlich davon aus, dass wir direkt, wenn wir sterben, bei Jesus sein werden. Wir würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Unmittelbar. Es gibt noch weitere Stellen, ich beschränke es mal darauf. Und auch Offenbarung 6, was wir vorher zusammen angeschaut haben, zeigt, dass Menschen, wenn sie sterben im Glauben, direkt in der Gegenwart Gottes sind. Jetzt habt ihr vielleicht Menschen, die sind bereits gestorben, ihr habt sie gut gekannt, musstet sie loslassen. Jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, was ist jetzt mit diesen Menschen? Es war auch die Frage der Gläubigen in Thessaloniki. Die Gemeinde gab es noch nicht so lange, vielleicht 30 Jahre, aber bereits sind die ersten Menschen im Glauben an Christus gestorben. Und es bewegte sie die Frage, was ist jetzt mit diesen Menschen, die bereits gestorben sind? Und Paulus sagt, kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert. Vers 17, 18. Oder damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und dann Vers 17, 18. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Manche von uns mussten in diesem Jahr Abschied nehmen. Irgendeiner geliebten Person. Und jetzt sind wir ja so im November, Dezember, so in diesen Monaten. Und das ist ja eine ganz schwierige Zeit, oft. Wenn man das selbst so nahe erleben musste. Tage sind kurz, die Nächte lang, es ist so düster, es ist so kalt und nass. Schwierige Zeit. Und dann gehen wir auf Dezember zu. Adventszeit, Weihnachtszeit und ihr denkt so, oh, in dieser Zeit, ich werde dieser Person kein Kärtchen mehr schreiben. Ich werde kein Kärtchen mehr bekommen. Kein Geschenk mehr wie letztes Jahr. Einkaufen oder bekommen. Am Familienfest bleibt der Platz leer. Wie wird das sein? Ganz, ganz eine schwierige Zeit. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr um sie trauert. Natürlich sind wir traurig. Und mich beruhigt es, dass auch Jesus geweint hat, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Aber Paulus sagt, ihr müsst nicht um sie trauern, denn ihr habt Hoffnung. Hoffnung, dass wenn wir von jemandem Abschied nehmen mussten, diese Person wieder sehen werden. Augustinus sagte mal, wir sind daher über den Tod der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen, aber doch mit der Hoffnung, sie wieder zu erhalten. Hoffnung. Gestern schrieb mir jemand, Mama ist bei Jesus, das tröstet mich. Das ist diese Hoffnung, die wir haben, wenn jemand bei Jesus ist. Das tröstet. Die Lehre der Bibel über das, was nach dem Tod kommt, ist also hoffnungsvoll. Es ist tröstlich. Aber andererseits, und das muss ich leider auch erwähnen, ist die biblische Lehre nicht nur tröstlich. Denn was ist, wenn von uns geliebte Menschen sterben, die nicht auf Jesus vertrauten? Habe gelesen von einem Prediger, war in einer Talkshow, wahrscheinlich in Amerika. Und dann wurde ihm so die Frage gestellt, ich weiß nicht, übers Telefon oder live vor Ort, so von einer Frau, die hat gesagt, mein Vater war zwar religiös, aber er starb ohne an Jesus als seinen Retter zu glauben. Gibt es eine Möglichkeit für mich, etwas zu tun, um ihn aus dem Zustand herauszuholen, von dem ich glaube, dass er sich jetzt darin befindet? Dieser Prediger sagte dann, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, sie können gar nichts mehr tun, um das ewige Schicksal ihres Vaters zu verändern. Aber die gute Nachricht, das ist, dass das, was Gott tun wird, auf jeden Fall gerecht ist. So können wir sagen, Menschen, die gestorben sind, sind in jedem Fall in Gottes Hand. Aber wir müssen auch festhalten, der Tod hat zwei Gesichter. Für diejenigen, die Frieden mit Gott haben, ist der Tod ein Segen. Aber für Menschen, die nicht an Gott glauben, ist der Tod, wenn die Bibel wahr ist, absolut schrecklich. Ich denke, C.S. Lewis hatte recht, als er mal sagte, dass es am Ende der Zeit nur zwei Gruppen von Menschen geben wird. Die einen werden dann sagen zu Gott, Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und die anderen, zu denen wird Gott dann mal sagen, dein Wille geschehe. Du wolltest in dieser Weltzeit nichts mit mir zu tun haben, du brauchst in alle Ewigkeit nichts mit mir zu tun haben. Und Lewis meint dann, alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Darüber könnte man jetzt diskutieren. Es wird zwei Gruppen von Menschen geben. Wenn wir sterben, gehen wir also unmittelbar in die Gegenwart Gottes oder in den sogenannten Hades, in die Zwischenhölle. Zur Vollständigkeit noch zwei Hinweise zu Lehren, die die Bibel nicht vertritt. Erstens, die Bibel vertritt nicht die Lehre vom Fegfeuer. Vielleicht schon gehört, Fegfeuer. Es hat nichts damit zu tun, dass wenn wir als Gemeinde ein Feuer machen, das dann auch ein Fegfeuer. Nein. Also ich habe schon im Spaß gesagt, wenn ich die Männerarbeit leiten würde, würde ich sagen, mache Fegfeuer. Nein. Dummer Witz. Aber die Lehre vom Fegfeuer ist wirklich absolut nicht biblisch. Ja, genau. Das ist so die Auffassung, dass es einen Ort gibt, wo Menschen geläutert werden. Also der Gedanke ist so, wenn man weniger gute als schlechte Taten gemacht hat, dann braucht es noch eine Zeit der Läuterung, wo man wie abbüßen muss. So diese Differenz. Und zum Glück gibt es dann noch den Schatz der Heiligen, Thesaurus der Heiligen, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mich anrechnen lassen, wenn ich genug gespendet habe oder wie auch immer. Das war so die mittelalterliche Lehre vom Fegefeuer. Diese Lehre findet sich aber nirgends in der Bibel, sondern geht ausschließlich auf eine einzige apokryphe Stelle im Makkabäerbuch zurück. Und ich sage es deutlich, diese Lehre widerspricht radikal dem Evangelium. Wenn diese Lehre stimmen würde, dann müssten wir selbst den Himmel uns verdienen mit guten Taten. Und Christus bräuchte gar nicht für uns gestorben zu sein. Ginge um eine Rettung durch gute Taten. Das ist absolut radikal dem Evangelium widersprechend. Eine zweite Lehre, die die Bibel nicht vertritt, in diesem Zusammenhang ist die Lehre vom Seelenschlaf. Das ist die Auffassung, dass Gläubige nach dem Tod bis zur Wiederkunft von Jesus in einem Zustand der unbewussten Existenz sind. Diese Lehre wurde nur sehr selten vertreten in den 2000 Jahren Kirchengeschichte, aber es gibt es bis heute noch. Und zwar kommt das daher, dass Luther zum Beispiel Entschlafene übersetzt hat. Ich glaube, es steht auch so ähnlich bei Paulus. Entschlafene, und dann meint man, man ist mit dem Tod eingeschlafen und wird dann wieder aufgeweckt. Entschlafen ist aber beschönigend für Tod. Eine Metapher dafür, dass der Tod nur vorübergehend ist. Warum ich denke, dass wir direkt in die Gegenwart Gottes kommen, habe ich vorher ja schon mit einigen Bibelstellen auch begründet. Jetzt noch eine zweite Aussage. Was passiert, wenn wir sterben? Wenn Jesus wiederkommt, werden wir entweder verherrlicht werden oder werden zum ewigen Gericht auferweckt. Paulus stellt die Frage, was passiert, wenn Gläubige gestorben sind. Er erklärt das in 1. Thessalonicher 4. Und dann schreibt er dort so, dass irgendwann eine Posaune ertönen wird und dann wird Christus, der Herr, vom Himmel herabkommen. dann sagt Paulus, und diejenigen, die gestorben sind im Glauben an Christus, werden dann zuerst auferstehen. Also Paulus sagt, bis zum Zeitpunkt, an dem Jesus Christus wiederkommt, werden die Körper wie in der Erde sein. Und dann kommt es zur körperlichen Auferstehung mit dem Ewigkeitsleib. Aber diese Auferstehung, die steht noch aus. Jesus sagte, dann werden alle Menschen ihre Gräber verlassen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um ewig zu leben, die aber Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Nun meine Frage, wie gut müssen meine Taten sein, um ewig zu leben? Wie wenig böse, um nicht verurteilt zu werden? Das ist die entscheidende Frage. Wie vollkommen muss ich sein, um in den Himmel zu kommen? In diesen Zwischenhimmel und dann auf die neue Erde. Wie vollkommen muss ich sein, um zu Gott zu kommen? Und es gibt hier nur eine einzige korrekte Antwort von der Bibel her. Wie vollkommen müssen wir sein? Absolut vollkommen. Absolut heilig. Da gibt es keine Diskussion. Absolut so heilig, wie Gott selbst ist. Nur wer so heilig ist, wie Gott, kann in der Gegenwart Gottes bestehen. Alle anderen müssen vergehen. Ich habe in dieser Woche, jetzt mache ich euch ein Geständnis, habe in dieser Woche Winnetou geschaut mit Ben. Und jetzt denken manche, oh, ist das jetzt heftig? Und andere denken, darf man das in dieser Zeit überhaupt noch? Wir können gerne mal darüber sprechen. Er ist übrigens freigegeben ab 6. Wir haben Winnetou 3 geschaut dann und da gibt es so diesen Moment, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr es auch schon gesehen habt, da sind Winnetou und Old Shatterhand, hören so Kirchenglocken. Und fragt Winnetou, was ist das? Und Old Shatterhand sagt, das sind Kirchenglocken, sie rufen alle Christen zum Gebet und zur Andacht. Und dann sagt Winnetou so, in der dritten Person von sich, Winnetou weiß, dass die Bleichgesichter beten, damit ihre Seelen in den Himmel gelangen. Gedacht, das ist genau das Verständnis, oder? Wir beten, damit wir in den Himmel kommen. Wir gehen in die Kirche, damit wir in den Himmel kommen. Wir tun Gutes, damit wir in den Himmel kommen. Wir spenden Almosen, damit wir in den Himmel kommen. Wenn das so wäre, dann hätten wir ein großes Problem. Denn wie oft muss ich in die Kirche gehen, damit ich in den Himmel komme? Reicht Weihnachten, Karfreitag und Ostern und noch ein paar Beerdigungen und Hochzeiten? Wie viel muss ich beten, um in den Himmel zu kommen? Wie viele Almosen muss ich spenden und wie viel Gutes muss ich tun, damit es für den Himmel reicht? Die Bibel wahr ist, wäre die Antwort, es würde niemals reichen, denn die Gerechtigkeit Gottes ist der Maßstab. Die Vollkommenheit Gottes ist der Maßstab. Und ich bin so dankbar, ja, ich bin Gott unendlich dankbar, dass das Evangelium, das Kreuz nicht lautet, dass wir beten müssen, um in den Himmel zu gelangen, sondern das Evangelium ist hier in einem Satz zusammengefasst. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Ich treffe immer wieder Menschen, die mir sagen, ich kann unmöglich zu Gott kommen. Ich habe so viel gesündigt. Ich habe jahrelang mein Leben in der Esoterik verbracht. Und ich habe jahrelang okkulte Praktiken gemacht. Und ich habe in allen Religionen gesucht. Und ich habe absolut unmoralisch gelebt. Ich kann unmöglich zu Gott kommen. Schaut, Jesus Christus ist groß und stark genug, dass er mit all unserer Schuld beladen werden kann. All meine Sünde. Bin so geliebt. Wenn ich ans Kreuz schaue, dann sehe ich da Jesus, der wie an mich denkt, und sagt, ich habe das freiwillig aus Liebe gerne für dich getan. Aber dann treffe ich auch Menschen, die bringen wie zum Ausdruck, ich lebe schon gut genug. Ich brauche keinen Jesus, ich komme schon in den Himmel, wenn es einen Himmel gibt. Ich kann selbst vor Gott bestehen. Wenn ich zum Kreuz sehe, dann sehe ich, dass ich nicht gut genug bin, um vor Gott bestehen zu können. Denn das musste Christus für mich erleiden, weil ich Sünder bin. Das Kreuz ist ein Ausdruck der Liebe, aber es ist auch zutiefst demütigend. In mir selbst bin ich hoffnungslos verloren. Und ich weiß nicht, auf welche Seite du im Moment eher neigst, so zu dieser Seite, dass du denkst, Gott kann mir unmöglich vergeben, wie ich ein Sünder bin. Oder so auf diese Seite, wo du denkst, ich schaff's schon. Jesus hat auch solche Geschichten erzählt. Aber es wurde immer nur einer davon dann gerettet, oder? Nämlich derjenige, der sagte, Gott kann mir unmöglich vergeben. Ich bin so ein Sünder. Gott vergibt. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, ich bin schon gut genug, dann ich gebe ja im Glaubensgrundkurs jeweils eine Hausaufgabe an dieser Stelle. Kann euch die auch mal mitgeben. Meine Hausaufgabe ist, dass alle, die im Glaubensgrundkurs teilnehmen, bis zum nächsten Glaubensgrundkursabend versuchen, sündlos zu leben. Nicht nur nicht töten. Sünde geschieht auch mit Worten. Sogar in Gedanken. Also man kann es auch nur einen Tag versuchen. Mal einen Tag nicht zu sündigen. Kein egoistischer Gedanke. Nicht. Das ist der Maßstab Gottes. Die Bibel ist ein Spiegel. Wenn ich da hineinschaue, sehe ich, wie ich wirklich bin. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann schenkt er uns seine Vollkommenheit. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet, sodass wir nach unserem Tod direkt in Gottes Gegenwart kommen. Also so, wenn ich mein Leben wie Jesus anvertraue, dann nimmt mich Jesus an seiner Hand. Und er begleitet mich, er führt mich, er ist mir nahe, er trägt mich, er hilft mir, er hört auf mich. Und ich bin mit Jesus unterwegs. Aber es geht dort durch, wo Jesus mich durchführt. Und dieser Weg an der Hand von Jesus ist nicht immer einfach. Ist manchmal steinig und schwer. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Paulus sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das steht auch in unserem Bibeltext. Bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Heute ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Sonntag der verfolgten Christen. Und ich habe bei der Textwahl das nicht irgendwie berücksichtigt, habe das nicht gerade daran gedacht, aber es trifft sich unglaublich gut. Heute ist Sonntag der verfolgten Christen. Heute erinnert man sich in ganz vielen Orten, in ganz vielen Kirchen, dass der Glaube an gewissen Orten auf dieser Welt ganz viel kostet. Es ist die Karte mit den 50 Ländern, wo der Glaube am meisten kostet. Im letzten Jahr sind 5.621 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet worden. Und ich meine, das ist die Zahl, bei der jeder Einzelne bestätigt ist, dass er wegen dem Glauben an Jesus getötet worden ist. Also nicht nur ein Christ, der irgendwo getötet wurde, sondern wirklich wegen dem Glauben an Jesus Christus im letzten Jahr. Man geht davon aus, dass 1/7 aller Christen weltweit unter Verfolgung leiden. Als ich meine Predigt vorbereitet habe, habe ich viel dazu gelesen, unter anderem auch bei Wayne Grudem. Im Kapitel Der Tod und der Zwischenzustand. Und er schreibt dabei Fragen zur persönlichen Anwendung. Denken Sie, dass Sie den Mut hätten, sich der Sünde zu verweigern, selbst wenn dies zur Folge hätte, dass sie in einem römischen Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen oder in der Reformationszeit auf dem Schafott verbrannt worden wären. Oder heutzutage für mehrere Jahre in ein Gefängnis in einem fremden Land geworfen würden. Ich möchte euch diese Frage mitgeben, uns allen. Grudem schreibt weiter, meinen Sie, die christlichen Märtyrer im Lauf der Geschichte hätten damit gerechnet, dass sie genug Mut hätten, wenn sie auf die Probe gestellt würden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, reagieren würde in so einem Moment. Ich glaube, es wäre auch eine Anmaßung überhaupt von uns, wenn wir das sagen würden, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte uns dann Petrus ein Vorbild werden plötzlich, der auch ganz viel gemeint hat. Aber ich möchte die Märtyrer, die möglicherweise für uns beten, zur Ermutigung nehmen, um Gott treu zu sein. Denn sie sind ein Hinweis darauf, dass unser Gehorsam Christus gegenüber wichtiger ist, als unser eigenes Leben zu bewahren. Ich möchte beten. Und Jesus, ja, du weißt, wie es mir schwerfällt, in gewissen Momenten dir festzuhalten, zu bekennen, und wie schnell man denken kann, das klappt schon, und wie herausfordernd das ist. Jesus, wir wollen bekennen, dass wir es aus eigener Kraft unmöglich schaffen, an dir festzuhalten und dir treu zu sein bis zum Tod. Und so danke ich dir, Jesus, dass du durch den Glauben in uns lebst. Und ich bitte dich, dass du das Werk vollendest, das du begonnen hast. So dass wir, wenn wir mal sterben müssen oder wenn du wiederkommst, direkt in deiner Gegenwart sein dürfen. Amen.